36 bis 50. Jesu Salbung durch die Sünderin. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, obwohl er es nur gedacht hat, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie es aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und Jesus wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mir mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Amen. Vor der Predigt singen wir nun das nächste Lied. Es ist die Nummer 321. Ist's wirklich wahr? Nummer 321. Danach bitte ich Timo für die Predigt nach vorne.
Letzten Sonntag hatte es Michael in seiner Einleitung schon erwähnt, dass in Deutschland der Reformationstag war. Heute, so habe ich zumindest gelesen, feiert die Reformierte Kirche ihren Reformationssonntag in der Schweiz. Also Grund und Gelegenheit, auch darüber mal wieder nachzudenken, über zumindest ein Hauptanliegen der Reformation. Wir haben es schon in der Einleitung ja gehört, es soll um die Gnade gehen, sola gratia. Die Reformatoren, sie hatten ja mehrere Hauptanliegen, für die sie eingestanden waren und für die sie ja sogar teilweise ihr Leben gegeben haben. Und wir fassen diese Hauptanliegen gerne in fünf sogenannten Soli der Reformation zusammen. Und dabei geht es um Kernaussagen, um fünf Kernaussagen, die uns helfen wollen, zu verstehen, wie möchte Gott unser Leben haben? Wie können wir so leben, damit Gott sich über uns freut? Diese fünf Kernaussagen, ich denke, ihr kennt sie, lauten allein die Gnade, allein die Schrift, Allein der Glaube, allein Christus und fünftens Gott, allein die Ehre. Und jedes dieser fünf Sätze sagt eigentlich auch mit diesem deutlichen Allein immer ein klares Nein zu einer Irrlehre. Allein die Gnade heißt nicht durch meine Anstrengung. Allein die Schrift heißt nicht durch kirchliche Traditionen und Menschengesetze. Allein Christus heißt nicht durch einen anderen angeblichen Mittler. Allein der Glaube heißt nicht durch meine eigenen Werke. Und Gott allein die Ehre heißt, es geht nicht um mich und meine Ehre. Diese fünf Sätze entstammen zwar nicht direkt dem Wort Gottes, aber diese Grundsätze lassen sich problemlos mit vielen Bibelstellen belegen. Und wir wollen uns heute Morgen mit diesem ersten Grundsatz mal wieder ein bisschen beschäftigen. Sola gratia, allein die Gnade. Und es war schön, dass wir in den Liedern schon darauf vorbereitet wurden, über die Gnade neu nachzudenken. Wenn wir 500 Jahre zurückgehen, war es so damals durch die Thesen, die 95 Thesen, die Martin Luther an die Schlosskirche in Wittenburg geschlagen hatte, da begann eigentlich dieses Licht des Evangeliums wieder neue Hoffnung in eine Welt zu bringen, die verdunkelt war vom jahrhundertealten römisch-katholischen Nebel der Irrlehre. Die Menschen waren total verblendet. Sie wussten nicht mehr, wie sie zu Gott kommen können. Und Luther, er war nicht der Erste, der den Mut hatte, diesen Irrlehren der Kirche mit dem Wort Gottes entgegenzutreten. Ansätze gab es auch schon früher unter Johannes Hus, der 1415 in Konstanz verbrannt wurde. Oder auch unter Savonarola in Florenz, der 19 Jahre vor Luthers Thesenanschlag auch dafür eingestanden und mit dem Leben bezahlt hatte. Luther war auch nicht der einzige Reformator. Gott gebrauchte ihn einfach neben vielen anderen, neben Zwingli, neben Calvin, um dieses Anliegen der Reformation wieder bekannt zu machen. Luther war an dieser Stelle einfach ein besonderes Werkzeug Gottes. Und man könnte vielleicht sagen, er war eine Art Archäologe, der das wertvolle Gefäß des Evangeliums aus dem Schutt der katholischen Irrlehre wieder ausgegraben hat, wieder an die richtige Stelle gesetzt hat, damit die Menschen wieder sehen konnten, das ist das Evangelium, das wahre Evangelium. Auslöser war damals vor allem der Ablasshandel gewesen, gegen den Luther eigentlich schrieb. Das war zunächst sein Anliegen. Also der Glaube, ich kann durch den Kauf eines Papieres meine eigenen Sünden wegnehmen lassen. Inklusive der falschen Überzeugung, ich kann es nicht nur für mich tun, sondern auch für meine verstorbenen Verwandten, für meine Eltern und Bekannten, die ja schon lange im Fegefeuer sind und dort für ihre Sünden büßen müssen. Der Ablasshandel begann im Prinzip, weil Albrecht von Brandenburg sich die Position des Erzbischofes und auch des Kurfürsten von Mainz erkaufen wollte. Und dafür hatte er sich Geld bei einem großen Bankhaus geliehen. Und so keck wie sie waren, hatten sie sich eben ausgerechnet, wenn wir 8 Jahre lang den Ablass predigen, ist er schuldenfrei. Und gleichzeitig helfen wir noch dem Papst, den Dom zu bauen, den Petersdom. Also alles war gut geplant, dieser Schwindel. Aber genau dieses Denken, das dort durch den Ablass gepredigt wurde, durch mein Tun kann ich der Strafe des ewigen Feuers entkommen, das gibt es bis heute. Ich bin zwar noch nicht selber in Rom gewesen, vielleicht mancher von euch schon mal, und vielleicht habt ihr auch im Petersdom diese Scala Sancta erlebt, diese heilige Treppe dort, ich habe nur davon gehört und gelesen, wo die Menschen auf Knien hinaufrutschen. Auf jeder Stufe Vater unser beten. und damit erhoffen, ihre Sünden erlassen zu bekommen. Und Teilablass ist dabei täglich möglich. Und an manchen Tagen gibt es sogar einen Generalablass, so die Deluxe-Variante. Dasselbe gibt es aber auch in Deutschland, vielleicht gibt es auch in der Schweiz, ich weiß es nicht genau. In der Gnadenkapelle in Altötting in Bayern, dort rutschen die Menschen mit dem Kreuz auf dem Rücken, auf den Knien, um die Kapelle herum. Auch um ihre Sünde loszuwerden. Und das alles ist keine Erzählung aus dem Mittelalter. Das spielt sich im Jahr 2021 ab. Also dieser Gedanke, ich kann für meine Sünde arbeiten, ich kann sie aberleichtern, abarbeiten, scheint für uns Menschen heute wie damals sehr, sehr attraktiv zu sein. So müssen wir auch nicht zugeben, wir sind in Gottes Augen vollkommen verdorben. Wir meinen, wir könnten wie so auf einer Waage vielleicht die guten Taten durch die schlechten Taten wieder irgendwie ausgleichen. Wir müssen uns eben nur genug anstrengen, das Richtige tun, mit Vollgas. In diesem Irrglauben hatte sich auch Martin Luther viele Jahre befunden. Deshalb ist er auch nach seinem Gewittererlebnis, was ja bekannt ist, direkt in das strengste Kloster von Erfurt eingezogen. Er hat keine halben Sachen gemacht. Nämlich dort hat er stundenlang, ja sogar nächtelang auf Knien zu Gott geschrien. Er hat sich selber Schmerzen zugefügt, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Man sagt, er hat so viel gebeichtet, dass es seinem Beichtvater sogar fast zu viel geworden ist, dass ihn rausgeschickt hat. Er hat so extrem gefastet, dass seine Mönchsbrüder Sorge hatten, dass er vor Hunger sterben könnte. Also wenn einer darum gerungen hat, seine Sünde loszuwerden, dann war es Martin Luther. Und es tat er nur deshalb, um Vergebung seiner Sünden zu bekommen. Doch auf diesem Weg kam er Gott nicht näher. Kein Stückchen. Denn Gottes Antwort auf diese falsche menschliche Vorstellung, die kennen wir. Wir wissen es. Gott sagt, nein, du kannst deine schlechten Taten nicht mit guten wieder gut machen, übertünchen. Du kannst deine Sünden nicht abarbeiten, egal wie du dich anstrengst in deinem Leben. Das heißt, wenn Gott mir nicht irgendwie gnädig ist, auf welche Weise auch immer, dann bin ich ewig verloren. Das ist die heftige Wahrheit der Bibel über mein Schicksal auf Erden. Ich selber habe nicht den Hauch einer Chance, zu Gott zu kommen, egal wie ich mich anstrenge und abmühe. Denn wenn es einen Weg geben würde, durch das, was ich leiste, meine Sünden wieder gut zu machen, hätte Jesus nicht für mich ans Kreuz gehen müssen. Es wäre umsonst gewesen. Ich bin der Grund für seinen Tod. Ich bin so hoffnungslos verloren, wie ein Mensch nur verloren sein kann. Gott ist eigentlich völlig unerreichbar für mich. Und wenn ich dann Jesus in meinen Gedanken am Kreuz hängen sehe, voller Leiden, voller Schmerzen, voller Schmach, dann beginne ich zu ahnen, wie schrecklich meine Sünde ist und wie groß der Riss, den meine Schuld in unsere Beziehung hinein getan hat. Meine Sünde hat diese Trennung hervorgerufen. Und wenn die Bibel von Sünde redet, dann versteht sie darunter ein Zweifaches. Wir haben ja immer sehr schnell das moralische Versagen vor Augen, also mein Egoismus, der andere verletzt, meine bösen Gedanken, die in sündigen Fantasien enden, auch mein habgieriges Streben nach Geld, mit dem wir vielleicht mehr oder minder Mühe haben. Auch alle Halbwahrheiten, alles Hintenrumgerede, alle Notlügen sind da eingeschlossen. Aber wenn die Bibel von Sünde redet, dann geht es nicht nur um moralische Verfehlungen, sondern sie betont vor allem mein allergrößtes Problem. Und das lautet meine Einstellung, ohne Gott im Leben unterwegs sein zu wollen. Alleine stark sein zu wollen. Meine Haltung, Gott hat in meinem Leben in wichtigen Bereichen nicht mitzusprechen. Ich möchte nicht, dass er überall reinpfuscht und mir überall sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist Sünde. Das ist die Sünde schlechthin. Denn Sünde heißt wörtlich Zielverfehlung. Von Gott her bin ich geschaffen worden, um in Gemeinschaft, in Beziehung mit ihm zu treten, aber ich habe dieses Ziel verfehlt, wenn ich ohne Gott unterwegs bin. Ich verfehle sowohl das Ziel, hier auf der Erde mit Gott zu leben, als auch das Ziel, für das Gott mich geschaffen hat, in Ewigkeit bei ihm zu sein, im Himmel. Und diese Diagnose ist hart, aber sie ist wahr. Nachzulesen in Römer 3, Vers 23, wir kennen diesen Vers, viele von uns wahrscheinlich auswendig. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Alle sind sie verloren und verfehlen diese Herrlichkeit, die wir eigentlich vor Gott erreichen sollten. Aber, und das ist diese frohe Botschaft, meine Lage, sie ist nicht hoffnungslos. Warum? Weil Gott mitten in mein Getrenntsein hinein, in Römer 5, Vers 20 sagt, was auch Joachim schon gelesen hatte am Anfang, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Was für ein Satz! Ich wünsche mir, dass wir diesen Satz immer mehr selber erleben dürfen. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und genau deshalb kannst du und ich eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott eingehen. Das ist mein erster Gedanke heute Morgen. Ja, es stimmt, die Sünde ist mächtig. Ich kann oft gar nicht anders, als gegen Gottes Willen zu handeln. Es gibt in mir eine Kraft, die mich immer dahin drängt, das Falsche zu tun, das, was Gott nicht gefällt. Und manchmal will ich es selber gar nicht so egoistisch sein, so arrogant handeln, aber ich merke, ich muss. Ohne Gott kann ich gar nicht mit einem anderen Lebensstil unterwegs sein. Mir fehlt die Kraft dazu. Wenn wir nur mal wieder die 10 Gebote anschauen und uns ehrlich fragen, kann ich das leben? War ich noch nie neidisch auf meinen Nachbar? Habe ich dem anderen noch nie etwas Schlechtes gewünscht? Noch nie ein falsches Wort gesagt? Ging es mir noch nie darum, meinen Willen durchzusetzen? Ich glaube, wir müssen alle bekennen, auch als Christen. Die Sünde ist mächtig. Und sie hat mein Leben im Griff immer dann, wenn ich ohne Gott unterwegs bin. Diese Einsicht ist der erste und der wichtigste Schritt, um Gottes Gnade zu erleben. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das heißt, die Gnade ist immer stärker als die Sünde. Und deshalb sollte die Hoffnung, die wir Christen haben, auch immer größer sein als der Frust über die Sünde, den wir tagtäglich erleben. Die Hoffnung sollte stärker sein. Denn die Gnade ist das Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums. Das ist das Besondere am Evangelium Jesu Christi. Gnade heißt, ich habe in meinem Leben zwar eine lange Sündenliste, unglaublich, was da alles draufsteht. Dieser Egoismus, dieser Stolz, dieses Vertrauen auf Menschen, dieser Neid. Aber diese Sündenliste wird durchgestrichen. Wenn ich zu Jesus gehe, wenn ich meine Sünden bekenne, wird er mir gnädig sein. Gott heftet meine Sünde an das Kreuz des Herrn Jesus, wenn ich sie zu ihm bringe. Der Herr Jesus bezahlt für meine Schuld. Wir haben das schon oft gehört. Aber es ist ein unglaubliches Geschenk, dass er bereit war, für meine Schuld zu bezahlen, obwohl ich es eigentlich verdient hätte, dort zu hängen. Gnade heißt also, der Schuldige darf gehen und der Unschuldige trägt die Strafe. Das ist in menschlichen Augen sowas von ungerecht. aber mal richtig ungerecht. Meine Schuld ist nachgewiesen, aber ein anderer, der nachweislich nichts Falsches getan hat, er muss ans Kreuz. Er trägt für meinen Sündenmüll den Tod. Ihr Lieben, das ist der Kern des Evangeliums. Darum geht es bei der Gnade. Jesus stirbt für mich, damit ich leben kann. Halleluja! Was für ein großartiges Geschenk für jeden, der diese Gnade annimmt. Und die Initiative für dieses Leben ging ja nicht von mir aus. Auch das ging von Gott aus. Auch das ist eine der großen Wahrheiten des Evangeliums. Und deshalb muss in einer persönlichen Reformation, wie sie Martin Luther erst mal selber erlebt hat, um es dann auch weitergegeben hat, in einer persönlichen Reformation muss dieses falsche, dieses zerbrochene Bild von Gott wieder richtig zusammengesetzt werden. Nachdem ich mir nämlich eingestanden habe, wie sündig ich bin, muss ich erst mal lernen, wie Gott wirklich ist. All mein falsches Bild über Gott muss aus meinem Leben verschwinden. Gott ist nämlich nicht der Erfüllungsautomat für meine Wünsche, bei dem ich einfach bestellen kann, 5 Euro rein und unten kommt mein Wunsch raus. Er ist auch nicht die Feuerwehrzentrale, die man einfach nur anruft, wenn es irgendwo brennt im Leben. Und er ist auch nicht der Lebensverbesserer, der uns einfach nur mit irdischem Wohlstand und äußerem Glück versorgen soll, so wie ich es gerade mir wünsche. Nein, er ist der Gott, dessen Liebe ich nie verstehen werde und über dessen Gnade ich nie genug staunen kann. Denn was hat Gott an mir gefunden, dass er mir seine Liebe gezeigt hat? Er kennt mich doch. Er weiß doch, wie schlecht ich bin. Und trotzdem hat er mich lieb, mich bei meinem Namen gerufen. Warum? Warum macht er so etwas? Lässt seinen Sohn sterben? Warum schenkt er mir Vergebung, ohne dass ich etwas dafür tue? Der Prophet Micha hatte sich vor 2700 Jahren auch schon ähnliche Fragen gestellt und wir haben diesen Vers vorher auch schon gehört. Micha 7, Vers 18 und auch schon im Lied gesungen. Wo ist ein Gott wie du? Sowas gibt es ja gar nicht. Alle anderen menschlichen Götter, die sind so völlig anders. Aber dieser Gott, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt, der die Vergehen verzeiht und der auch noch Gefallen hat an Gnade? Beim Nachdenken über dieses unverdiente Geschenk der Gnade bleibt mir immer wieder der Mund offen stehen. Wie groß ist Gott? Wie sehr muss er mich lieb haben? Und deshalb wünscht sich Gott nichts mehr, als dass wir dann anfangen, ihn ebenfalls wieder zu lieben, ihn von Herzen anzubeten, ihm zu danken mit unserem Leben, mit allem, was wir sind und haben. Denn was für ein Glück haben wir, wenn wir diese Gnade für uns selber in Anspruch nehmen durften, wenn unser Leben dadurch neue Erfüllung gefunden hat. Deshalb freue dich über diesen Gott. Juble täglich über diesen großartigen Gott, über diese Gnade. Dank ihm dafür, dass du ihn kennenlernen darfst, dass du sein Kind bist. Das war also eine der großen Entdeckungen der Reformation. Gott ist gnädig. Wo die Sünde mächtig geworden ist, haben wir gelesen, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und dieser Vers aus Römer 5 betont ja noch diese zweite Wahrheit, dieser zweite Satzteil. Die Gnade ist viel mächtiger geworden. Was heißt es nun für unser Leben? Das heißt, ich muss nicht mehr länger unter dieser Macht der Sünde leben. Auch in deinem Leben als Nachfolger darf ich erfahren, dass die Gnade wirklich mächtiger ist als die Sünde. Glauben wir das? Wenn wir im Alltag stehen, vertrauen wir darauf? Vielleicht denkst du, wenn ich nur an meinen Chef denke, diese Kanone, da kommt schon der Hass in mir hoch. Wie soll ich da ihn lieben können? Wie der sich blöd verhält, das ist nicht ungewöhnlich, dieser Gedanke. Ich kenne sowas. Auch auf dem Weg mit Jesus, solange wir auf dieser Erde sind, werdet ihr solche Gedanken haben. Und da fällt es uns schwer, Gott zu vertrauen. Denn wir wollen immer alles selber in die Hand nehmen. Selber stark sein. Selber die Macher sein. Und wenn wir solche Gedanken haben und an unseren Chef denken oder an andere Leute, die uns Mühe machen, wir finden es ja oft selber ätzend. Wir wollen diese Gedanken ja eigentlich gar nicht. Wir wollen sie irgendwie abschütteln. Aber wir merken, es geht gar nicht alleine. Immer wieder kommt es hoch, dass es nur um mich geht, dass ich nur um meine Anerkennung buhle, um meinen Vorteil bemüht bin, für mein Recht kämpfe und einstehe. Und ich merke, die Sünde will auch in meinem Leben weiterhin an der Macht bleiben. Das ist so. Die gute Nachricht aber ist, mit Jesus im Herzen kann ich Nein sagen. Ich muss mich nicht beherrschen lassen von der Sünde. Denn, wir haben es gelesen, die Gnade ist ja mächtiger als die Sünde, als die Versuchung, als das Böse, das mich wegbringen möchte von Gott. Wie machen wir das nun? Ich glaube, 1. Johannes 1, Vers 9 weist uns in die richtige Richtung. Diesen Weg, den wir immer und immer wieder gehen müssen, weil die Sünde immer noch da ist. Dort werden wir nämlich eingeladen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, was passiert dann? So ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und was ist das Einzige, was wir tun müssen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, zu Jesus gehen, mit dem, was uns belastet, mit dem, was wieder schiefgelaufen ist, sei es in Gedanken oder in Taten. Ich darf zu Jesus gehen. Ich darf die Gnade wieder neu in Anspruch nehmen, wenn ich ihm meine Sünden bekenne. Ja, wenn ich endlich aufhöre, Schauspieler zu sein, wenn ich endlich es sein lasse, besser dastehen zu wollen, als ich wirklich bin. Denn dann darf ich ganz offen beten und bekennen, ja, Herr, der Neid hat mich schon wieder erfasst. Die Selbstsucht will mich schon wieder bestimmen. Aber danke, Jesus. Ich muss das nicht mehr ausleben. Weil du jetzt in mir wohnst, darf ich auch dem anderen etwas Gutes gönnen. Ihm sogar mehr gönnen, als ich selber habe. Und danke, Jesus. Ich muss auch meinen Leidenschaften nicht länger folgen, weil du mir die Kraft gibst, Nein zu sagen. Den sündigen Gedanken keinen Raum zu geben. So oder ähnlich, wie es euch passt, dürft ihr Gott eure Schuld und eure Kämpfe bekennen, mit ihm darüber reden. Ich darf ihm sagen, was wieder schiefgelaufen ist. Ohne Scham. Jesus hört mir zu. Und dann darf ich seine Kraft in Anspruch nehmen, darf seinen Sieg erleben, Sieg über die Sünde. Und er kommt nicht aus mir heraus. Egal, wie arg ich mich anstrenge. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn wir an dieser Stelle lernen, mit unseren Kämpfen nicht alleine zu bleiben. Sondern wenn wir gemeinsam mit anderen Christen beten, vielleicht auch hier nach dem Gottesdienst, sucht euch jemand, mit dem ihr zusammen beten könnt. Gebetspartner. Bringt eure Anliegen gemeinsam vor Gott, schüttet euer Herz aus. Gott hat so viele Versprechen, das gemeinsame Gebet gelegt. Und ich finde es immer wieder so schön, wenn ich deshalb höre, wie viele von euch das auch im Alltag machen, dass sie einfach mal anrufen beim anderen, fragen, wie geht's dir? Wofür kann ich beten? Hey, lass uns gemeinsam beten. Lass uns das gleich direkt vor Gott bringen, im Gebet, dass ihr füreinander einsteht, dass ihr Sorgen und Lasten teilt und gemeinsam mittragt. Das macht doch erst Gemeinde aus. Wir kommen gemeinsam als Sünder und als Begnadete vor Gott, weil wir wissen, wir schaffen es nicht alleine. Und das Gute ist, wir machen uns bei alledem auch wieder neu bewusst, ja, ich schaffe es nicht ohne Gott. Ich bin völlig abhängig von ihm. Ich brauche ihn so sehr in meinem Leben. Genau für diesen Zweck hat Gott uns als Gemeinde zusammengestellt, dass wir die Lasten teilen, dass wir einander helfen, einander anspornen, einander Mut machen, immer wieder neu unseren Blick auf Jesus und seine Gnade zu richten. Sie wartet darauf, dass wir kommen. Und das Gute ist, wenn ich weiß, der andere kämpft auch, sogar mit demselben Problem wie ich, wow, ich bin ja gar nicht alleine. Ich dachte immer, ich bin der Einzige mit diesem Problem. Was ist das für eine Entlastung zu merken, der und der und der? Die kämpfen alle mit der gleichen Sache, ja natürlich. Deshalb sind wir ja noch Menschen. Und solange wir Menschen sind, haben wir mit den Problemen des Menschseins zu kämpfen. Aber oftmals reden wir nicht darüber. Wir tun so, als wären wir alle so super fromm und hätten die Sünde weit hinter uns gelassen. Zumindest am Sonntagmorgen wirkt es so. Aber im Leben sieht es vielleicht völlig anders aus. Lasst uns an dieser Stelle ehrlich sein. Lasst uns über unsere Kämpfe, über unsere Probleme miteinander reden, ohne schlechtes Gewissen, ohne Angst haben zu müssen, oh, dann schaut er mich in Zukunft aber schon krumm an, wenn ich darüber spreche. Eben weil wir doch auf dem Weg sind, dürfen wir gemeinsam das Hinfallen und auch das Aufstehen einüben, gemeinsam. Schließlich ist es Teil unseres Christseins. Es gehört mit dazu und wir müssen nicht so tun, als würden wir darüber stehen und alles im Griff haben. Wir sollten es vielleicht sogar als Chance sehen, um gemeinsam zu wachsen, nicht als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, uns irgendwie den Weg durchzubahnen mit Ach und Krach. Nein, Gott hat uns Geschwister an die Seite gestellt und mit denen gemeinsam dürfen wir wachsen, dürfen vorwärts kommen in unserem Versagen. Und auch ihr, indem das Jesus uns vergibt. Ich selber bin auch in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, in dem rein äußerlich alles perfekt schien. Klar hat man gesagt, wir haben ja alle mit Sünde zu kämpfen. Aber wenn du sie gefragt hättest, ja mit was denn? Wären sicher nur allgemeine Floskeln gekommen, nichts Konkretes. Und so war es viele Jahre auch mühsam für mich irgendwie, zu leben, weil ich gemerkt habe, hey, bei den anderen, oder ich dachte es zumindest, das scheint alles so in Butter zu sein. Und ich habe so viele Kämpfe, ich habe so viele Probleme innerlich, mit der Versuchung zu kämpfen und mit der Sünde komme ich nicht klar. Und die Frage hat mich immer wieder bewegt, warum geht es mir so und den anderen nicht? Haben die keine Versuchungen? Natürlich hatte ich schon gemerkt, dass auch bei ihnen nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber man hat eben nicht darüber gesprochen. Es war viel wichtiger, den äußeren Ruf zu pflegen, als wirklich ehrlich voneinander zu sein. Und erst viel später hatte ich verstanden, worauf Gott wirklich Wert legt. Nicht auf meinen perfekten Heiligenschein, sondern auf mein Herz. Das, was hier drinnen ist und vor sich geht, darauf legt er Wert, darauf achtet er. Wie steht mein Herz wirklich zu Jesus? Welche Gedanken bewegen mich? Wie habe ich gelernt zu leben? Strampel ich immer noch aus eigener Kraft und versuche alles selber zu managen oder lebe ich immer mehr aus dieser Gnade Gottes? Hier in meinem Herzen, da muss Reformation immer wieder neu beginnen. Hier muss ich immer wieder neu vor Gott zerbrechen, damit seine Kraft in mir stark sein kann. Nämlich erst dann kann ich auch wirklich ehrlich sein zu meinem Nächsten. Vorher werde ich nie über meinen eigenen Schatten springen können, weil ich viel zu sehr darum bemüht bin, mein äußeres Image zu pflegen. Der andere soll ja nicht mitkriegen, was in meinem Herzen alles abgeht. Erst wenn ich bereit bin, diese Mauer der Selbstgerechtigkeit einzureißen, aufzugeben, wenn ich mir eingestehe, ich bin keinen Cent besser wie der andere. Im Gegenteil, ich bin sogar noch viel schlechter, als ich es für möglich gehalten hätte. Noch viel schlechter. Und erst dann fangen wir langsam an, aus diesem Gefängnis rauszukommen, ans Licht zu kommen, aus diesem Gefängnis, das da heißt, es passt schon, ich bin schon gut. Es gibt ja immer noch einen schlechteren. Ich komme schon alleine zurecht. Solange ich in diesem Gefängnis noch feststecke, bleibt mir die wahre Entdeckung der Gnade immer fern. Ich werde sie nicht erleben. Solange ich immer noch versuche, Gottes Willen aus eigener Kraft zu erfüllen, aus eigener Kraft die Gebote zu halten, bin ich zum Scheitern verurteilt. Ich schaffe es nicht. Aber sobald ich meine Schuld vor Gott offen eingestehe, sobald ich ihm ehrlich bekenne, wie sehr ich auf ihn angewiesen bin, wie sehr ich ihn brauche, dann werde ich immer mehr entdecken, ja, seine Gnade ist wirklich mächtiger als die Sünde und jede Versuchung in meinem Leben. Wer erlebt, wie befreiend die Gnade Gottes ist, der kann sich mit Sünde auch im eigenen Leben wirklich auseinandersetzen. Dann muss ich kein Versteckspiel mehr machen, sondern dann darf ich ehrlich sein. Diese Entdeckung wird meinen Alltag revolutionieren. Es wird auch meine Sicht auf die anderen verändern, weil ich dann erlebe, ja, die Gnade macht mich frei. Sie macht mich ehrlich. Die Gnade, sie ist tatsächlich mächtiger als die Sünde. Und dann darf ich immer mehr Sieg über Sünde auch in meinem Alltag erleben. Ich muss mich auch nicht mehr selber anklagen, selber beschuldigen, gedanklich vielleicht immer bei einer Sünde hängen bleiben. Nein, Jesus ist auch dafür gestorben. Ich darf es abgeben. Ich bekenne es und Jesus erreinigt mich. Das ist wirklich ein Perspektivwechsel in meinem Leben, wenn ich Gottes Gnade so tagtäglich in meinem Leben erfahren darf. Gnade heißt also, und damit kommen wir zum Schluss, ich verlasse mich ganz auf Christus. Ich verlasse mich ganz auf ihn als Kraftquelle und nicht auf mich. Und wenn ich versage, und das wird wieder kommen, dann berufe ich mich wieder neu auf die Gnade. Denn ich weiß, sie nimmt mich jederzeit auf. Wo ist ein Gott wie du? Wenn ich ihm die Sünde bekenne, ihm meine Unfähigkeit wieder neu bezeuge, dann bringe ich genau meine Abhängigkeit von ihm zum Ausdruck. Und ich merke, wie neu die Freude über Gottes Gnade in mein Herz einzieht. Sola gratia. Allein die Gnade. Diese Gnade wartet darauf, von mir täglich in Anspruch genommen zu werden. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Herr Jesus, wir können immer wieder nur staunen über diese Gnade, die wir von dir sehen und erleben dürfen in unserem eigenen Leben. Wie kann ein Gott die Sünde der anderen auf sich nehmen, für sie sterben, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben? Das werden wir nie begreifen. Aber wir können danken. Wir können staunen über das, was du für uns getan hast. Danke dafür. Danke für dieses Gnadenangebot, das du jedem von uns machst und das wir täglich neu auch erleben dürfen, auch als Christen, wenn wir dir nachfolgen. Hilf uns, dass wir ja nicht nur in unser Image bemüht sind, nach außen hin gut dazustehen, sondern dass wir wirklich immer wieder neu zu dir kommen mit unserer Schuld, mit all dem, was uns bedrückt. Denn deine Gnade will uns reinigen, will uns ehrlich machen vor dir und vor den Menschen, Herr Jesus. Du bist dafür gestorben und dafür danke ich dir. Hilf, dass wir uns nicht im Wege stehen auf diesem Weg, sondern dass wir uns helfen, als Geschwister vorwärts zu kommen, ehrlich zu sein, offen zu sein, über Schuld und Sünde auch zu reden, sie gemeinsam zu bekennen und dann wieder mit frohem Herzen weiterzugehen. Danke, dass du uns einlädst, jeden Tag neu das Hinfallen und auch das Aufstehen einzuüben, weil die Gnade mächtiger ist als die Sünde. Danke, Herr Jesus. Amen.